war eine wunderbare Hinführung zum Wort Gottes. Ich bin in der Woche Jesus begegnet, in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und mein Wunsch ist, dass da so viel wie möglich jetzt auch durch meine Worte rüberkommt. Matthäus 26, ab Vers 47. Ich habe die Predigt genannt, die Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Letzten Sonntag hatte Mario Häuser ja schon begonnen mit unserer vorösterlichen Predigtreihe, die ja synchron läuft eben mit dem Kinderdienst, mit BAM bei uns. Das ist ganz großartig. Letzte Woche ging es eben auch um die Herrschenden, die keine Macht abgeben wollen. Ein aktuelles Thema durch die Menschheitsgeschichte hindurch, wer Macht hat, tut sich schwer, Macht wieder abzugeben. Das braucht Demut. Und was sich hier zusammenbraut im Leben von Jesus, hat viel mit diesem Herzenszustand zu tun, dass man nicht abgeben will, dass man nicht loslassen kann, am letzten nicht will. Und nun gehen wir also einen Schritt weiter, Matthäus 26, ab Vers 47. Und es wird also in diesem Text um Judas gehen. Es wird auch um Petrus gehen. Aber am allermeisten geht es natürlich um Jesus und was er diesen Menschen zu sagen hat in dieser Geschichte hier. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, also der 12 Jünger, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? In jener Stunde sprach Jesus zu der Volksmenge, wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Täglich bin ich bei euch im Tempel gesessen und habe gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Dramatisch. Da ist einer, der einem anderen das Ohr abschneidet, abschlägt mit einem scharfen Schwert. Durch die anderen Evangelien können wir darauf schließen, dass das wohl Petrus ist. Und da ist Jesus inmitten dieser Szene und Jesus tadelt den Jünger, der diese Gewalttat vollbringt. Ich habe mich versucht, ein bisschen hineinzuversetzen in Petrus und ich habe mich auch versucht, hineinzuversetzen in Jesus. Das, was da geschieht, war für Petrus kaum auszuhalten. Petrus war außer sich. Er war nicht außer sich vor Freude, auch diese Redewendung gibt es ja im Deutschen, man ist außer sich vor Freude, das ist eigentlich was ganz Schönes. Aber Petrus ist außer sich vor Wut, er ist total überfordert, er ist überwältigt, er kann das nicht aushalten. Sein geliebter Jesus, der Jesus, mit dem er 3 Jahre unterwegs war, aufs Intensivste zusammen gelebt, Jesus erlebt, wie er Menschen geheilt hat, wie er Menschen befreit hat, wie er freundlich war, wie er Menschen geliebt hat, wie er jedem Menschen eine Chance gegeben hat, egal welcher Hintergrund, egal welche Lebensgeschichte, egal wie viel Kaputtheit. Ja, er hat Jesus auch erlebt, wie er klare Worte gesprochen hat, gegenüber den Schriftgelehrten, den Pharisäern, gegenüber Römern. Aber eines hat man bei Jesus nie gefunden, dass er anderen Menschen Vorwürfe macht, dass er ungerecht war, dass er hart war, dass er sich gerecht hat, dass er zurückgeschlagen hat. Ja, Jesus war sehr klar. Jesus war, erlaubt mir das Wort, kein Weichei. Überhaupt nicht. Jesus hat Rückgrat bewiesen, immer. Aber er hat immer die Tür aufgehalten für jeden Menschen, einen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Einen Schritt in Richtung Liebe, einen Schritt in Richtung Freiheit, einen Schritt in Richtung Güte, einen Schritt in Richtung Liebe unter den Menschen, Liebe zu Gott und somit auch einen Schritt in innere Freiheit, in Heilwerden. Und nun geschieht das mit seinem lieben Jesus. So, hier tauchen große Fragen auf bei diesem Text. Gewaltlosigkeit oder nicht? Die Kirchengeschichte ist voll auch von schwierigen Entwicklungen der Kirche, der Christen. Da ist dann die Rede vom Gerechten oder vom Heiligen Krieg. Da wurden Waffen gesegnet. Und ich sage nicht leichtfertig, sondern ich kann mich sogar auch da ein bisschen hineinversetzen, wie man in solche Richtungen kommen kann, gedanklich. Aber das, was wir hier lesen, dass Jesus das komplett ablehnt. Er sagt, wer mit dem Schwert arbeitet, wird durch das Schwert umkommen. Jesus plädiert für Gewaltlosigkeit. Auf jeden Fall mal, was Handgreiflichkeiten angeht oder Schlimmeres. Aber nochmal, Jesus war nicht einer, der sich geduckt hat. Er hat immer Rückgrat gehabt. Er hat die Wahrheit gesagt. Er hat auch die Wahrheit gesagt, wenn sie schwer zu ertragen war, weil er wusste, nur die Wahrheit macht frei. Die Liebe nimmt an, die Liebe öffnet den Raum, aber die Wahrheit macht frei. Und das hat Jesus nie gescheut. Immer richtig platziert, an der richtigen Stelle. Er tadelt hier Petrus und ich weiß nicht, was jetzt in Petrus los war. Ich glaube, menschlich wäre doch gewesen, dass Petrus jetzt noch tiefer erschüttert ist. Was? Ich habe gerade mich für Jesus eingesetzt und jetzt tadelt er mich und sagt, ich soll nicht so agieren. Schwer. Petrus war außer sich. Jesus blieb bei sich. Jesus blieb bei sich. In dieser ganzen Szene blieb er bei sich. Er hat sich nicht rauslocken lassen, zu schlagen, wegzurennen, böse Worte auszusprechen. Jesus hat klar und nüchtern gesagt, was Fakt ist. Jetzt kommt ihr zu mir, es wäre doch leicht gewesen, ich war doch im Tempel. Ich habe mich doch nicht versteckt, ich war doch kein Untergrundterrorist. Jesus sagt klar die Wahrheit, sodass jeder der Beteiligten darüber nachdenken kann und die Chance hat, in die richtige Richtung zu kommen, gedanklich, von der Haltung her. Jesus blieb bei sich. Wie kann man das? Er war ein Mensch. Er hat sich seiner Gottheit entledigt, heißt es im Philipperbrief. Wie geht das? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie schnell bin ich zumindest innerlich gereizt, weil ich nicht gesehen wurde, nicht gefragt wurde oder missverstanden wurde oder so. Und das ist immer noch eine Übung, immer wieder für mich, dann bei mir zu bleiben, im inneren Frieden oder zurückzukehren in den inneren Frieden. Wie kann man das? Durch den himmlischen Vater. Durch den himmlischen Vater. Jesu Geheimnis war der himmlische Vater. Er wusste, er ist der geliebte Sohn vom himmlischen Vater. Er hat immer wieder Zeit verbracht, diesen himmlischen Vater zu suchen und zu beten, allein zu sein, zur Ruhe zu kommen. Bei sich zu sein, in dem Sinne, dass man gleichzeitig bei Gott ist. Bei uns zu bleiben, auch in schwierigen Situationen, können wir nicht aus eigener Kraft. Wir können es durch die Liebe Gottes, wir können es durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er ist das Geheimnis. Man kann das einüben, bei sich zu bleiben. In dem Sinne, dass man bei Gott bleibt. In dem Wissen, ich bin geliebt und angenommen, egal was um mich herum gerade passiert. Ich kann andere Menschen nicht ändern. Aber ich kann üben, bei mir zu bleiben. Auch in schwierigen Situationen. Jesus deeskaliert hier. Er deeskaliert, er eskaliert nicht. Er steigert nicht den Konflikt, sondern er bleibt bei sich in der Ruhe. Er sagt, was Sache ist. Und was es vielleicht noch herausfordernder macht, ist, er hätte nur mit dem Finger schnippen müssen und es wäre alles anders. Was für eine Herausforderung, was für eine Anfechtung, was für eine Versuchung. Engel, hierhin. Und es wäre passiert. Aber er wusste, es war nicht die Zeit dafür. Er wusste, es gibt einen Weg zu gehen, einen schweren Weg, einen steinigen Weg, einen harten Weg. Das ist das Kreuz, das Kennzeichen von uns Christen. Das Folterinstrument der Römer, der erbärmlichste Tod, den es gab, der demütigendste. Und Jesus bleibt bei sich. Er widersteht dieser Versuchung. Er spricht sogar aus, was möglich wäre, und er tut es nicht. Wow. Es ist für uns Christen nicht immer leicht auszuhalten, wenn wir nur an unsere Geschwister im Glauben denken, die in Ländern leben, wo das Christentum verboten ist, wo es für bestimmte Menschen verboten ist, sich zu bekehren zum Christentum. Und was ist der Weg der Christen? Der Weg der Christen ist Gewaltlosigkeit, aber nicht Feigheit, Gewaltlosigkeit. Aber was bedeutet das? Das bedeutet Leiden. Das hören wir nicht gerne. Es bedeutet Leiden. Wenn ich nicht zurückschlagen darf, heißt es, ich muss leiden. Ich muss es erdulden, ich muss es ertragen. Und das zu tun, das kann einen auch erbittern. Das kann einen sehr traurig stimmen, das kann einen frustrieren. Und das sind noch lockere Worte. Wow. Wenn wir uns die Menschheitsgeschichte anschauen und die Geschichte des Glaubens anschauen, dann sehen wir, und das ist eigentlich unfassbar, dass dieser Weg der Gewaltlosigkeit, der Demut, der Leidensbereitschaft, der Weg ist, der am Ende gewinnt. Das ist unfassbar. Das ist der Weg, der gewinnt. Es gibt kurzfristige Siege, da wo die Gewalttätigen mit Gewalt agieren, gibt es kurzfristige Siege. Es gibt Kriege, es gibt Siege, es gibt Siegermächte und Mächte, die verloren haben. Wenn ich kurzfristig sage, dann sehe ich halt Jahrtausende an. Aber es gibt auch Menschen, die sehr viel leiden, jahrzehntelang leiden und trotzdem diesen Weg gehen. Wie geht das? Durch die Liebe Gottes. Es klingt so simpel, aber es ist Realität. Eine harte Lektion für Petrus, eine ganz schwer zu fassende Situation. Jesus heilt sogar noch den Feind. Er heilt den Feind. Er lebt das, was er gepredigt hat. Mein Vater lässt die Sonne scheinen. Über die Guten und über die Bösen. Über die Dankbaren und über die Undankbaren. Unfassbar. Und jetzt haben wir Judas. Judas. Jetzt wird es eigentlich noch dramatischer. Judas. Er war einer der Zwölfen. Er war der Schatzmeister und Jesus war es nicht verborgen, wie er sich entwickelte. Judas hatte eine große Chance gehabt. Er war berufen, dem Rabbi, der nicht nur ein Rabbi war, sondern der Messias, der Sohn Gottes, der Retter der Welt, ihm zu folgen, nah bei ihm zu sein. Das Dramatische ist, du kannst nah beim Christentum sein, du kannst nah bei Christen sein. Und trotzdem nicht nah am Herzen Jesu. Das ist es. Nicht nah am Herzen Jesu. Judas ist irgendwann abgebogen. Und jetzt lesen wir hier, also Judas kommt, ich erkläre jetzt nicht alles, wie sich alles dahin überhaupt entwickelt hat, aber jetzt hier in dieser Situation sagt er Rabbi zu ihm, Rabbi heißt mein Meister. Und küsst ihn wahrscheinlich auf die Wange. Und Jesus sagt, Freund, wozu bist du hier? Hier steht Freund. Es gibt zwei Begriffe im Griechischen, die man mit Freund übersetzen kann. Das eine ist eher so Phileo, das hat auch mit viel Sympathie zu tun. Und das Wort hier ist eher so Kollege. Aber es hat trotzdem eine sehr positive Tonart. Freund. Das hier ist die Schlachterübersetzung. Nicht in allen deutschen Übersetzungen kommt es so rüber. Und das hat damit zu tun, dass es im Griechischen, in dem Grundtext, den wir haben, sehr kurz geschrieben ist. Von daher gewisse Spielräume der Interpretation hat. Aber so wie die Schlachter hier es übersetzt hat mit "Wozu bist du gekommen?", eine Frageform. Und das bedeutet ja nicht, dass Jesus nicht wusste, was mit Judas los war. Er wusste es. Aber können wir es vielleicht für einen Moment aushalten, dass trotzdem in dieser Situation, ich bin davon überzeugt, Jesus nicht an Vorherbestimmung in reinster Kultur denkt. Ah ja, Judas, ja okay, jetzt läuft der Plan halt ab. Naja, ich glaube nicht, dass das die Herzenshaltung Jesu war. Er hat ihn nicht einfach abgeschmettert. War hier vielleicht sogar eine Einladung drin? Vielleicht nochmal die Chance für Judas nochmal nachzudenken? Judas war noch nicht gestorben. Wie lange hat ein Mensch eine Chance, sich vor Gott richtig zu positionieren? Wie lange hat der Mensch eine Chance, vor Gott klarzukommen und richtig zu werden? Sein Herz mit Gott im Einklang zu bringen, sich zu entschuldigen bei Gott, Buße zu tun, zu sagen, es tut mir leid. Wie lange hat ein Mensch diese Chance? Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig. Ja, aber es ist doch der Sohn des Verderbens, ist doch vorherbestimmt. Eines weiß ich, Jesus war nicht gleichgültig in dieser Situation. Er war nicht gleichgültig. Er liebte Menschen. Er liebte sie bis zum Schluss. Freund, wozu bist du gekommen? Was passiert in Judas? Wir wissen es nicht. Wir können nur schließen daraus, dass er nicht antwortet. Und das ist auch eine Antwort. Er ignoriert, er geht nicht darauf ein. Ich musste an König David denken in dieser Situation. König David, jemand, der viel Macht hatte, der oft am Herzen Gottes war, tolle Lieder geschrieben hat. Das Liederbuch haben wir in unserer Bibel, wir nennen das Psalm. Und David hatte jemanden umgebracht, als König, in großer Macht. Und es wurde ihm irgendwann klar, was er da getan hat. Und er hat sich entschuldigt bei Gott, er hat Gottes Angesicht gesucht, er hat gesagt, es tut mir leid. Und Gott hat ihm vergeben. Psalm 51 nachzulesen für alle Zeiten in der Bibel. Judas. Ich sehe hier die Liebe Jesu in einer Form, die für mich unfassbar ist, dass ein Mensch so eine Liebe haben kann. Jesus bleibt bei sich angesichts von Judas, angesichts dieser Situation. Er bleibt geduldig, er wird nicht wütend, er wertet Judas nicht ab, er beschimpft Judas nicht, er macht ihn nicht klein. So ist Jesus. So ist Jesus. Wir haben die Evangelien, damit wir Jesus sehen können. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Okay. Das heißt, wenn wir hier die Liebe von Jesus sehen, sehen wir die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters. Und wir können sie vielleicht ein Stück weit spüren, wenn wir mit Jesus in dieser Situation sind und uns vorstellen, wir würden jetzt auch vor Jesus stehen. Da waren ja auch noch andere dabei. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der dabei war, sein Leben weitergeführt hat wie bisher, sondern berührt war von diesem Menschen Jesus mit einer unfassbaren Liebe, unfassbaren Geduld. Fleht Jesus hier vielleicht sogar, ist es die flehende Liebe Gottes? Wozu bist du gekommen? In Johannes 17 wird uns beschrieben, was Jesus gebetet hat, kurz vorher, einem langen Gebet, das uns überliefert ist. Gebetet zu seinem Vater, die Liebe des Vaters. Er hat gebetet, dass viele ihn erkennen. Er hat gebetet, dass viele das ewige Leben erkennen, was es nur bei dem himmlischen Vater gibt, nur bei seinem Vater, nur durch Jesus Christus, nur durch das, was er für uns Menschen getan hat. Wie leicht hätte Jesus sagen können, ich bin so enttäuscht von dir, Judas. Judas war ja auch enttäuscht. Das war ja mit eine der Wurzeln. Mario hat das letzte Woche gut ausgeführt. Judas hatte so ganz andere Erwartungen und Hoffnungen gehabt. Wenn ich diesem Rabbi folge, boah, ich werde zu Ehren kommen. Ja? Ich werde der Finanzminister. Aktuelles Thema, oder? Wer wird unser Finanzminister? Ein Amt. Ja, ein schweres Amt, sagen heute hier viele, denke ich auch. Aber immerhin doch ein Amt, ja? Ein Teil der Lebensgeschichte. Ich war mal Bundesfinanzminister. Okay, Judas hat es einfach nicht verarbeitet gekriegt. Damit ist er natürlich nicht schuldlos. Überhaupt nicht. Natürlich ist er schuldig. Und er ist schuldig an mit dem Größten und Schlimmsten, was nur passieren kann. Und deswegen, wer die Bibel kennt, weiß, wie die Geschichte von Judas weiterging. Letztlich im Suizid. Er hatte irgendwo abgebogen, Judas. Er hat irgendwann gedacht, das wird nicht so, wie ich mir es erhofft hatte. Was kann ich noch machen? Nun, ich versuche noch ein bisschen für mich rauszuschlagen. Was schlägt er für sich raus? Münzen schlägt er noch für sich raus. Und als ihm das alles klar wird, was passiert ist, bricht er innerlich zusammen und begeht Selbstmord. Jesus fragt, wozu bist du gekommen? Und ich glaube, dass Jesus diese Frage immer noch stellt. Er fragt uns, wozu bist du gekommen? Wie ist deine Haltung zu mir? Wie siehst du mich? Er lädt ein, Jesus lädt ein in dieser gewaltigen Liebe. Und Jesus erlebt das, was zur Liebe gehört. Er wird abgelehnt. Er wird ignoriert. Das ist schwer zu ertragen. Aber seine Liebe wird nicht erwidert. Es prallt ab. Was tun wir, wenn unsere Liebe nicht erwidert wird? Was tun wir, wenn wir zu jemandem freundlich sind? Vielleicht zu dem Chef am Arbeitsplatz oder den Kollegen. Und es wird nicht erwidert. Es wird abgelehnt. Was tun wir? Wie fühlt sich das an? Das schmerzt. Das ist nicht gut. Es tut weh. Die normale Reaktion ist, eine Mauer zu bauen. Eine unsichtbare Mauer, aber doch eine vorhandene Mauer. Wir werden cool. Wir schützen uns. Das passiert mir nie wieder. Solche Gedanken bauen sich in uns auf und prägen unser Leben. Und das ist verständlich. Das ist verständlich. Bei Jesus ist es nicht so. Und Jesus lädt uns ein. 1. Korinther 13, die nächste Folie, beschreibt, ich finde, das beschreibt Jesus. Das ist Jesus. Jesus hat das verkörpert. Jesus hat das manifestiert. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe gibt nicht an. Die Liebe prahlt nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf, dass man versucht, mehr zu sein, als man ist. Andere zu beeindrucken, Einfluss zu haben. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ehre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe führt nicht eine Liste, der hat mir so viel angetan und die hat mir so viel angetan. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Sind wir da, wo die Liebe ist? Es gibt eine Liebe, die hört niemals auf. Was ist das für eine Botschaft? Die Liebe, die niemals aufhört, die ist da. Es ist die Liebe Gottes. Es ist die Liebe des Vaters, es ist die Liebe von Jesus, es ist die Liebe des Heiligen Geistes. Die hört niemals auf. Das wird die Ewigkeit sein. Die Ewigkeit wird diese Liebe sein. Wow! Das ist gut. Und diese Liebe übrigens, das ist die Hoffnung der Christen, die so viel leiden und erdulden. Dinge verloren haben, Angehörige verloren haben, ungerecht behandelt wurden. Diese Liebe treibt diese Menschen an, sodass sie Unfassbares ertragen. Sogar Menschen, die die Möglichkeiten hätten, aus solchen Ländern rauszukommen, sagen, ich bleibe hier wegen der Liebe Gottes. Ich bleibe hier bei meinen Leuten. Aber natürlich verurteilen wir niemanden, der sagt, ich konnte aus diesem Gebiet rauskommen, in ein Land, wo Freiheit ist. Wie sieht's aus mit unserer Liebe? Bringen wir es zu uns hier heute. Wie sieht's aus mit unserer Liebe? Mit unserer Fähigkeit, andere zu lieben? Das Trickige an der ganzen Sache ist, wir alle haben nur ein Herz. Ja, organisch auch, ja, aber auch, was unseren inneren Menschen angeht, wir haben nur ein Herz. Wir können es nicht aufteilen. Und wie geht es unserem Herzen? Und wenn wir hart werden in unserem Herzen, dann ist es das eine Herz, das wir haben. Manche versuchen zu sagen, ja, ich liebe Gott, aber sie haben ein hartes Herz gegen sich oder gegen andere Menschen. Aber das ist Selbstbetrug. Du kannst nicht ein weiches Herz gegenüber Gott haben und ein hartes Herz gegen andere Menschen. Es funktioniert nicht. Du kannst dir das einreden, ja, aber du driftest dann religiös ab. Das bist nicht mehr du. Das ist nicht integer. Das ist nicht Integrität. Das ist nicht ganz sein, heil sein. So ist es halt oft so oder immer wieder mal in unserem Leben, bei jedem sieht das anders aus, dass wir in Beziehungskonflikte geraten, in schwierige Beziehungen, dass Menschen uns enttäuschen, dass sie nicht verlässlich sind, dass sie nicht tun, was sie versprochen haben. Manchmal haben wir übrigens die Einsicht, dass wir auch mit anderen so umgegangen sind. Gute Einsicht, harte Einsicht, aber gute Einsicht. Und dann bleibt halt die Frage, wie halte ich mein Herz weich angesichts dessen, dass Menschen mich nicht gut behandeln? Und manche behandeln übrigens sich selbst auch nicht gut. Und dann wird das Herz hart. Das Herz ist immer auf dem Wege, in die eine oder andere Richtung. Ja? Ist auch nicht schwarz-weiß, es gibt Grautöne. Also es gibt mehr Härte oder weniger Härte. Das Wort Gottes, Jesus ist das Wort Gottes, begegnet uns und möchte unser Herz weicher machen. Ein Schritt mehr in die Weichheit. Der Prophet Jesaja hat mal gesagt, Gott sendet sein Wort und sein Wort kommt nicht leer zurück. Den lieben wir, den Vers, oder? Sein Wort kommt nicht leer zurück. Yes! Das ist die Wahrheit. Das Wort Gottes wirkt immer. Allerdings, es wirkt immer so, wie wir darauf reagieren. Ja, wir sind kein Computerprogramm, wo du was eintippst und dann läuft das. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut mit einem Herz, das schlägt. So, unser Herz wird weicher, wenn wir auf das Wort Gottes reagieren, wenn wir Jesus wirken lassen, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn sagen, danke Jesus, so bist du. So warst du sogar zu Judas. Vielleicht kann ich glauben, dass du so zu mir bist. Wozu bist du gekommen? Ich habe eine Chance. Jesus lädt mich ein. Und dann wird das Herz weicher. Und dann ist es so ein Kreislauf. Die Liebe Gottes macht unser Herz weicher. So sind wir in der Lage, auch wieder deeskalierender, freundlicher, vergebender, versöhnlicher mit den Mitmenschen umzugehen. Zu vergeben. Zu segnen, segnet die euch Böses tun. Oh. Segnet die euch fluchen, die Schlechtes über euch reden. Segnet. Yes. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es wirkt. Es bedeutet aber auch, wenn das Wort Gottes wirkt bei uns und wir es dann ablehnen oder auch nur ignorieren, was passiert dann? Dann wird unser Herz nicht weicher. Dann wird unser Herz härter. Das ist die Wahrheit Gottes. Das ist das Schwert der Wahrheit. Wenn wir das Wort Gottes nicht annehmen, wenn Gott es uns gibt, wird unser Herz härter. Das bedeutet es, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Es wirkt immer in die eine oder in die andere Richtung. Wir entscheiden das. Wir sind geschaffen mit einem freien Willen. Wir entscheiden durch unsere Reaktion auf die Liebe Gottes, wie unser Herz sich verändert, in welche Richtung es denn geht. Das ist unsere fantastische Freiheit, die wir haben. Dazu sind wir geschaffen. Aber das beinhaltet eben, es kann auch in die andere Richtung gehen. Also gibt es Menschen, die nennen sich Christen, aber sie sind total verbittert, sie sind verhärtet, sie leben einsam, sie wollen keinen Kontakt mehr mit anderen haben, Beziehungen sind zerbrochen zu den eigenen Kindern, Ehen sind geschieden. Ich sage das nicht leichtfertig, ich sage das nicht vorwurfsvoll. Aber ich möchte einladen, an diesen Punkten kann es auch wieder einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Es ist möglich, ein weicheres Herz zu bekommen. Es ist möglich, dass die innere Haltung sich ändert. Und das bedeutet, dass ich auch zu anderen tatenfähig werde. Zu vergeben, loszulassen, was Gutes zu sagen, Frieden zu stiften, versöhnlich zu sein. Ich möchte es jetzt ganz praktisch machen für uns alle und bitte schon mal die Leute vom Gebetsteam, das sind ja die Mitarbeiter vom Seelsorgeteam und einige andere, die auch eine gewisse Erfahrung haben, für Menschen zu beten, dass ihr, während wir jetzt gleich im Lobpreis hier weitermachen, hier mit nach vorne kommt. Eine letzte Bibelstelle, Kolosser 3, hat Paulus geschrieben: Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen. Und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Heute ist ein Tag, dass das Herz weicher wird. Heute ist ein Tag, wo du sagen kannst, hier bin ich, Jesus. Ich möchte, dass du mein Herz berührst und ich entscheide mich dazu, zu vergeben. Ich entscheide mich loszulassen. Ich vergebe dem Menschen, der mich so verletzt hat, wo so ein Schmerz ist. Ich vergebe heute hier und das wird ein Segen sein für dich. Das bedeutet Freiheit, Frieden, Glück. Und dazu möchte ich herzlich einladen jetzt, dass ihr hier nach vorne kommt und bitte auch die Beter kommt nach vorne, dass wir hier stehen und wir sind bereit, euch die Hände aufzulegen, euch zu segnen. Das Eigentliche macht der Heilige Geist. Das Eigentliche macht der Heilige Geist an unseren Herzen. Wunderbarer Herr, du hast geliebt und du hast geliebt bis zum Schluss. Du hast Judas geliebt und alle, die damals in dieser Szene dabei waren. Du bist die Liebe, Jesus. Wir danken dir dafür, dass diese Liebe auch heute uns gilt. Hilf uns, sie zu empfangen. Amen.